Gott ist gut. Und mein Gebet war es, dass Gott heute zu uns spricht. Ich bin mir heute ganz besonders unsicher, ob er das durch mich machen kann, weil ich gewisse Anfechtungen habe. Aber das war eine Ermutigung für mich, heute Morgen zu hören, dass Gott gut ist. Und ich will darauf auch vertrauen, dass wir jetzt genau das bekommen, was wir so brauchen. Und ich möchte diese Predigt, so wie die letzten Male auch, mit einem Bild anfangen, das etwas über uns vielleicht aussagt oder zeigt, oder weil wir sind ja in diesem Jubiläumskontext und da wollen wir uns ein bisschen gegenseitig kennenlernen. Und ich habe dir die letzten Mal auch immer so ein paar Bilderchen gezeigt. Darf ich einmal darum bitten, dass wir, genau, lass das mal ein bisschen auf euch wirken. Ja, ich bin da so schlecht zu erkennen, merke ich gerade. Ja, schon beeindruckend, nicht? Okay, ihr habt es euch wahrscheinlich gedacht, das bin gar nicht ich. Würde ich mich auch nie trauen. Also selbst wenn dieses Seil auch nur 10 cm über dem Boden ist, nicht mit mir, also kann ich überhaupt nicht. Dieses Seil da, auf dem dieser Mann da ungesichert geht, ist nur 18 mm im Durchmesser und ist auf einer Höhe von über 3500 Metern gespannt, in einer Länge von 347 Metern. Und der Mann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Freddy Nock, ein Extremsportler, der geht da wirklich ungesichert, ist er da drüber gegangen. Der hat für diese knapp 350 Meter 40 Minuten gebraucht. Also höchste Konzentration, weil es ihm klar war, ich glaube, es ging da 1000 Meter in die Tiefe. Und es war ihm klar, wenn ich mich hier auch nur mit einem Schritt ein bisschen vertue, ist das zu Ende. Falle ich runter. Es gibt keine Absicherung. Als ich so in der Vorbereitung war, habe ich dieses Bild gewählt, weil ich eine Frage stellen möchte heute Morgen. Warum macht man so etwas? Nee, der hat keinen Fallschirm. Der ist wirklich so da gewesen. Warum macht man so etwas? Was treibt so einen Menschen an, so etwas Verrücktes, so etwas Extremes, so etwas Lebensgefährliches zu machen? Ich habe keine Ahnung, warum er das so macht, aber ich glaube, klar ist, es muss sehr wichtig für ihn sein. Er muss wirklich gute Gründe dafür haben, so etwas zu tun. Nun möchte ich heute Morgen natürlich nicht über diesen Mann oder über das, was er gemacht hat, sondern ich möchte dich heute Morgen fragen, warum folgst du Jesus nach? Warum folgst du Jesus nach? Vielleicht eine etwas komische Frage und du fragst, ja, Victor, was soll das? Wie, warum folge ich Jesus nach? Ist doch eigentlich klar. Aber Jesus nachzufolgen ist manchmal so extrem und so verrückt und manchmal auch lebensgefährlich. Ich könnte auch fragen, warum bist du eigentlich mit deinem Ehepartner zusammen? Mit deinem Mann, mit deiner Frau, warum? Und ich stelle diese Frage heute, weil ich zeigen möchte, dass die Antwort darauf eigentlich sehr wichtig ist. Das ist eine sehr persönliche Frage. Und ich möchte eine Geschichte aus der Bibel als Grundlage heute nehmen, aus Johannes 6, wo Jesus Motive aufzeigt, warum Menschen ihm nachfolgen und wie das dann ausgeht. Johannes 6, ihr kennt die Begebenheit, es geht da um die Speisung der 5000. Ich möchte das ganz nicht lesen, sondern erstmal mit meinen Worten erzählen. Jesus ist in einem öden Gebiet mit ganz vielen Leuten, die folgen ihm nach und hören ihm zu und hören ihm stundenlang zu, wie er predigt und wie er das Wort Gottes erklärt und wie er zur Umkehr ruft und so weiter. Und irgendwann ist es so spät und die haben noch nichts gegessen. Und Jesus weiß, diese Menschen, es waren 5000 Mann und mit Anhang und so weiter, also über 10.000 Leute wahrscheinlich. Und die brauchen jetzt etwas zu essen. Und Jesus vollbringt dann dieses Wunder mit ein paar Broten und zwei Fischen und so, dass alle gegessen haben. Ich weiß nicht, ob wir uns das so wirklich vorstellen können, wie das abgelaufen ist und was da passiert ist. Und deswegen wollte ich das kurz auf unsere Zeit mal übertragen. Also, stell dich vor, wir würden so ein Event hier in Detmold organisieren, mit allen Gemeinden in Detmold. Mit der Gemeinde in Heiden-Ollendorf mit knapp 1000 Leuten, in Hohenloh, in Bievigzeide und hier die FEG und die strengen Mennoniten hier und die Baptisten aus der Siegfriedstraße. Wir würden uns alle treffen. Und würden das da hinten beim Hangar machen, weil da ist ja auch viel Platz. Ne? So wie Jesus, da war viel Gras, steht im Johannesevangelium. Da würden wir uns alle treffen. So dass wir, und jeder darf Freunde, Bekannte und so weiter mitbringen. So dass wir auch 5000 Mann wären, mit Anhang. Vielleicht 10.000 Leute. Ich weiß gar nicht, ob da so viel Platz ist. Aber nehmen wir an, wir würden uns da treffen. Wir würden einen Gottesdienst machen und so weiter. Und der Pepe, der wäre für das Grillen verantwortlich gewesen. Der hat auch alles organisiert, die Grill, alles mitgebracht. Aber eine Info hat er falsch verstanden, weil er dachte, er kümmert sich um den Grill, um die Kohle und jeder bringt aber das Fleisch mit, dachte er. War aber nicht so, sondern er hat nur für sich Fleisch mitgebracht. Also nur ein Päckchen, 500 Gramm, ich weiß nicht. Genau. Und so ähnlich war, glaube ich, diese Situation damals auch. Ne? Viele da und auf einmal merkt man, wir haben gar nichts zu essen. Und dann wird dieses Wunder passieren, dass er anfängt zu grillen und diese 5 Steaks aufs Grill legt und seine kleine Schüssel Salat, die er auch noch mitgebracht hatte. Und er fängt an und grillt diese Steaks. Und dann verteilt er die. Und er verteilt die dem einen, dem anderen. Und die erste Gemeinde ist satt geworden. Und die zweite. Und das reicht. Ein unglaublicher Vorgang. Und die ersten, die zücken wahrscheinlich ihr Handy schon und filmen lassen, wollen das posten. Hier passiert etwas Unglaubliches. Das hat noch keiner erlebt. Also bei dieser Speisung der 5000 damals, das war ein unglaubliches Ereignis. Und diese Nachricht, die hat sich mit Sicherheit ganz schnell verbreitet. Und die Leute, die waren begeistert. In Johannes 6, Vers 13 steht, und die Leute waren begeistert und sagten, dieser Jesus ist jemand Besonderes, das ist der Prophet. Und die wollten Jesus nehmen und ihn zum König machen. Sie sagten, wenn dieser Mann das kann, was meint ihr, was für Probleme wir dann erledigt haben, wenn er einfach so viele Leute speisen kann. Wir brauchen gar kein Geld mehr dafür ausgegeben, Essen zu kaufen, weil hier, Jesus, der macht das einfach so. Der macht hier mit 5 Broten, mit 5 Steaks, speist er alle Gemeinden in ganz Detmold. Jesus entflieht aber dieser Situation, weil, wie so oft sagt er, meine Zeit ist noch gar nicht gekommen. Das ist noch viel zu früh. Jesus geht aus dieser Situation raus auf einen Berg, ganz alleine. Und seine Jünger am Abend, wo dann alles aufgeräumt war und so, fahren die mit dem Boot über den See aufs andere Ufer. Und hier steigt der Text ein, den ich auch lesen möchte, in Johannes 6, ab Vers 22. Und am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hergekommen? Also wir sehen Menschen, sie folgten Jesus nach, sie suchten ihn. Sie waren so begeistert, dass sie diesen Antrieb hatten, um bei Jesus zu sein. Und jetzt kommen wir zu der Kernfrage, warum? Weil Jesus jetzt nämlich ganz schonungslos offenlegt, warum diese Menschen ihn überhaupt suchen, ihm nachgefolgt sind. Und er sagt in Vers 26, Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von diesem Brot bekommen habt und satt geworden seid, nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Warum folge ich Jesus nach? Ich möchte, dass ihr diese Frage für euch immer wieder während dieser Predigt leise wiederholt und versucht zu antworten. Damit wir schauen, wie ist das bei mir? Welche Motivation steckt bei mir dahinter? Jesus weiß, weshalb wir ihm folgen. Und hier zeigt er, diese Leute, die ihm folgen, die tun das nur aus irdischen Gründen. Sie tun das nur, weil sie dieses Brot bekommen haben und weil sie satt geworden sind. Weil sie umsonst Essen bekommen haben und weil sie vorher auch schon ein paar Wunder von Jesus gesehen haben und das gut fanden. Und zu dem Schluss gekommen sind: Ja, es lohnt sich für mich, wenn ich Jesus nachfolge. Davon habe ich ja was. Aber Jesus sagt, und das kommt hier in diesem Vers schon durch, darum geht es mir doch gar nicht. Deswegen mache ich das doch nicht. Ihr habt überhaupt nicht verstanden, warum ich dieses Wunder getan habe, weil ich wollte euch doch nicht nur satt machen, ich wollte euch doch nicht nur dieses Steak geben, sondern es geht ja um viel mehr. Und ich sehe in meinem Leben, dass ich Jesus aber genau aus diesen selben Motivationen nachfolge, sehr oft. Jesus ist für mich, ja, ich habe das mal genannt, ein Lebensoptimierer. Ja, klar, bei mir im Leben läuft es nicht immer optimal. Und da brauche ich Jesus, dass er mir hilft. Im Job, mit dem Kind, mit der Frau. Jesus als Lebensoptimierer. Oder ich folge Jesus oft noch, weil ich ihn so als Pannenhelfer brauche. Ne? So, wenn ich mal wieder Mist gebaut habe. Und dann merke, jetzt Jesus, und ich habe ja die Erfahrung gemacht, dann hilft Jesus. Oder ich will das mal vergleichen hier mit so einer Karte. Ne? Weiß nicht, kann man das sehen? ADAC. Ne? Total super. Brauche ich wirklich fast nie. Aber wenn ich mal unterwegs bin und auf der Autobahn liegen bleibe, dann ist diese Karte Gold wert und diese Nummer, die da steht. Ist mir auch schon passiert. 1 Uhr morgens, vergessen zu tanken, beziehungsweise die Tankanzeige, die zeigte nicht richtig an. Liegen geblieben. Was machst du da? Kannst ja keinen mehr anrufen, alle schlafen. Aber hier ADAC, funktioniert. Carmen, haben geholfen. Und ich habe festgestellt, Jesus ist für mich manchmal genauso wie dieser ADAC. Im Alltag, eigentlich brauche ich ihn nicht. Ich komme auch wunderbar im Leben ohne ihn zurecht. Aber wenn ich mal eine Panne habe, dann ist das super. Dann kann ich ihn anrufen. Und dann habe ich auch den passenden Bibelvers dazu, weil er sagt, ruft mich an in der Not. Ja? Dann passt das. Ich habe gestern eine Predigt zu diesem Text gehört und der Prediger dort sagte, ja, Jesus ist manchmal so wie ein Dekoartikel. Und habe ich bei mir geguckt, ja, das stimmt. Manchmal habe ich Jesus auch so als Deko. Er ist ja natürlich, er ist irgendwie immer mit dabei. Überall, wo ich bin, ist er auch. Aber halt nur als Deko. Hat keinen wirklichen Einfluss. Es ist halt besser mit Jesus. Es sieht besser aus. Ne? Warum folgst du Jesus nach? Sind das die Gründe, die dich in die Nachfolge Jesu rufen? Nun, Jesus sagt in Vers 27, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Und die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Jesus fordert uns heraus, nicht nach diesen irdischen Dingen Ausschau zu halten, sondern er sagt, trachtet, suchet. Ja, dieses Wort schafft geht in diese Richtung, dass wir uns danach ausrichten, dass wir etwas Ewiges haben. Jesus ist doch, das ist ihm viel zu billig, uns nur das Irdische zu geben. Jesus sagt, deswegen habe ich doch den Himmel nicht verlassen. Deswegen gehe ich doch nicht diesen Leidensweg. Und deswegen bin ich doch nicht ans Kreuz gegangen und habe mich quälen und auspeitschen und bin gestorben. Doch nicht deswegen, damit ich euch ein bisschen ein paar Steaks geben kann und damit ich dir mal aus der Panne helfen kann und damit es bei dir im Leben schöner aussieht und ich Deko sein kann. Deswegen habe ich das doch nicht gemacht. Ich möchte doch viel mehr. Schafft euch Speise, die nicht vergeht, die ewig ist. Jesus ist da, um etwas Ewiges, etwas Bleibendes dir zu geben. Er ist da, um dich nachhaltig zu verändern. Und wir Menschen haben doch genau dieses eine Problem, das wir nicht lösen können. Dass wir nach dem Tod verloren sind. Und dass wir nach dem Tod dastehen und nichts haben. Und das ist egal, was wir alles hier in diesem Leben bekommen haben. Und das ist auch egal, was du glaubst, von Jesus alles bekommen und wo er dir alles geholfen hat und so weiter. Wenn du dieses eine nicht hast, dieses eine Ewige, was über den Tod hinaus auch bleibt. Jesus will dir ein Steak geben. Ja, lass mich so reden, ich glaube, ihr versteht das. Ein Steak geben, was nicht vergänglich ist, was ewig ist. Und wie ist die Reaktion jetzt bei den Leuten? Was sollen wir jetzt tun? Ich finde diese Reaktion klasse, weil immer da, wo Gott ein Angebot macht, wo Gott von ewigen Dingen spricht, da muss eine Reaktion von den Menschen kommen. Als Petrus diese Predigt gehalten hat, Pfingsten, und ihnen erklärt hat, was Jesus getan hat und dass er das Volk Israel erlösen möchte, da kamen die Leute auch und fragten, was sollen wir jetzt tun? Es erfordert eine Reaktion von den Menschen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus sagt, ihr wollt was tun, um das Ewige zu bekommen? Da müsst ihr nur eine Sache machen. Ihr müsst mir glauben. Ihr müsst dem Sohn Gottes glauben, dass er von Gott gesandt ist. Dass er dieses Ewige geben kann. In Vers 47 sagt er, wer dem Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und im Kapitel davor sagt er, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und Paulus macht das gerade bei den Galatern so deutlich. Und er sagt, nur der Glaube allein rettet. Nur der Glaube allein schafft diesen Zugang zu dem Ewigen. Es gibt nichts anderes, was wir tun können. Nun, der Teufel hat unsere Welt so weit verändert und so weit manipuliert, dass ich bei dieser Frage immer wieder merke, dass er der Menschheit sagt, wenn du zu Gott kommen willst, dann musst du etwas tun. Da musst du ein Werk machen. Ja? Da müssen wir irgendwie für arbeiten. Das kann nicht sein, dass du einfach nur glaubst und dann das hast. Das kann niemals ausreichen. Und deswegen gibt es diese ganzen Weltreligionen, die das ja genau vorschreiben. Überall muss man etwas tun, um zu Gott zu kommen. Und teilweise kommt das bis in die Gemeinde, dass wir auch glauben, ja, irgendwie, ich muss da was tun. Und der Teufel, der verdreht diese Sachen. Ne? Um etwas Ewiges von Gott zu erhalten, um das Heil zu bekommen, da musst du nichts tun. Dafür kannst du gar nichts tun. Aus Gnade seid ihr gerettet, sagt die Bibel. Das Einzige, was du tun kannst, ist glauben. Glaube dem. Und das Zweite ist, wenn wir denn so weit sind und geglaubt haben, dann sagt der Teufel uns, alles aus Gnade, du brauchst gar nichts mehr machen. Jetzt brauchst du nichts mehr tun. Du bist aus Gnade gerettet. Glaube einfach nur. Sei nur einfach da in der Gemeinde. Du brauchst doch jetzt nichts tun. Es ist doch keine Werksgerechtigkeit. Ne? Warum folgst du Jesus? Und die Menschen, die folgten Jesus aus einem Grund, und das zeigt sich in dem folgenden Gespräch. Und da sprachen sie, was tust du für ein Zeichen? Was tust du für ein Wunder, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Erstaunlich, diese Frage. Ne? Gestern waren sie noch mit 10.000 Leuten da und haben gesehen, was Jesus macht. Und jetzt sagt Jesus, glaubt mir doch. Und die sagen, ja, würden wir ja gerne, aber mach doch erstmal ein Wunder. Zeig doch erstmal, dass du der bist, an den wir überhaupt glauben sollen. Und dann kommen die wieder mit der Bibel und sagen, unsere Väter in der Wüste damals bei Mose haben das Manna gegessen, wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Ich finde das unglaublich. Und das zeigt, aus welcher Motivation sie Jesus nachgefolgt sind und was sie eigentlich von Jesus wollten. Die Juden damals, die waren davon, die hatten diese Idee, wenn der Messias kommt, dann wird er so ein ähnliches Wunder machen wie damals dieses Manna. Ja? Er wird uns dann das Brot vom Himmel geben. Diese Idee war da und deswegen kommen die ja auch dahin. Und die sind davon beseelt, dass sie sagen, boah, wenn Jesus das jetzt machen würde, dann wäre das ein Zeichen, dass wir wirklich glauben könnten. Und die benutzen hier ein Zitat aus Psalm 78, wo steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Und wollen Jesus deutlich machen, Jesus, wenn du nochmal ein Zeichen machst, dieses große Zeichen, dann werden wir glauben. Aber gerade Psalm 78 zeigt so deutlich auf, dass das Volk damals, obwohl sie all diese Wunder in der Wüste erlebt hat, obwohl sie jeden Tag dieses Manna bekommen hat und andere Wunder erlebt hat, dass sie trotzdem nicht geglaubt haben. Die Juden hier, sie dachten, dass sie vom Sehen, vom Erleben, vom Gefühl, wenn das erstmal alles da ist, dass sie dann glauben würden. Aber Jesus sagt ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch nicht, Mose hat euch dieses Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Jesus kommt jetzt immer näher zu dem Eigentlichen, was er sagen möchte, zu der eigentlichen Motivation, warum man Jesus nachfolgen sollte. Und er übernimmt das, wovon sie ausgegangen sind damals, dass Gott ihnen das gegeben hat, und geht jetzt in die Gegenwart und sagt, Gott gibt heute das Brot. Und dieses Brot, das ist schon vom Himmel gekommen. Und die Juden, immer noch beseelt von dem tatsächlichen Brot, und sagen, Herr, gib uns ständig dieses Brot. Gib uns ständig dieses Brot, damit wir sehen und glauben. Sie meinen, dass sie über das Irdische, über das, was vergänglich ist, über das, was man sehen kann, was man anfassen kann, dahin kommt, zum Ewigen kommt. Warum folge ich Jesus? Glaube ich, dass ich, wenn ich nur das richtige Gefühl habe, wenn ich das richtige Erlebnis habe, wenn ich die richtige Bestätigung bekomme, denke ich, dass ich dann zum Glauben an Jesus komme? Brauche ich das? Brauche ich diese irdischen Wunderzeichen von Gott, damit ich mir sicher sein kann, ich folge Jesus nach oder ich glaube ihm? In Vers 35 kommt Jesus zum Eigentlichen. Und da sagt Jesus, ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und er setzt in Vers 37 noch einen drauf und sagt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das ist die eigentliche Motivation, weswegen wir Jesus nachfolgen sollten. Jesus selbst ist das Brot, das ewige Brot. Und er will das nicht nur geben oder er kann das nicht nur geben, sondern er selbst ist es. Ich bin das Brot. Da ist kein Platz für was anderes. Es gibt da auch keinen anderen Weg mehr. Wenn Jesus sagt, ich bin. Ich habe es nicht nur, sondern, ich weiß nicht genau, wie ich das besser erklären soll. Ich hoffe, ihr versteht das. Dass der Geist Gottes euch das zeigt, was dieses Ich bin bedeutet. Als Jesus zum Beispiel in ein paar Kapitel später bei diesem Lazarus, vor dem Grab von Lazarus steht und die Maria und die Martha trösten möchte. Und die darüber sprechen, dass sie ja geglaubt haben und Maria wusste, der Lazarus, der wird bei der Auferstehung, wird er auch auferweckt werden. Und auch da sagt Jesus, Maria, ich bin die Auferstehung. Du brauchst nicht nur etwas von mir hoffen zu bekommen. Ja? Ich kann nicht nur den Lazarus auferwecken, sondern ich selbst bin die Auferstehung. Und als er den Jüngern in Kapitel 14 erklärt, dass er jetzt zum Vater geht und für sie die Wohnungen vorbereitet und dass er sich freut, dass die Jünger danach kommen werden, da fragt Thomas, Herr, wohin gehst du denn? Wir wissen gar nicht, wie sollen wir denn da hinkommen? Zum Vater. Und dann sagt Jesus, Leute, so lange bin ich bei euch gewesen. Und ihr versteht das immer noch nicht. Ich bin der Weg. und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Was stellst du diese Frage? Wenn du mich hast, dann hast du alles. Ich bin. Ich bin das Brot des Lebens. Und Jesus treibt diesen Preis jetzt nicht hoch, ne? Versteht? Er macht dieses Paket nicht so voll, dass er dann sagt, und deswegen, weil ich alles habe und alles bin, wird das richtig teuer für dich, wenn du das haben willst. Nein, überhaupt nicht. Sondern er sagt, ich bin das Brot des Lebens und er lädt ein und komm. Komm zu mir. Ich will dir dieses Ewige geben. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Der wird sein eigentliches, tiefstes Problem, das ein Mensch für sich selbst nie lösen kann, diese Sündenfrage, dieses Getrenntsein von Gott, dieser Mangel, dieses Vergängliche, dieses Sündige, Fehlerhafte und Teuflische, was in jedem Menschen drin ist. Das kannst du nur lösen, wenn du dieses Brot hast, dieses Brot des Lebens. Und ich finde das so schön, dass Jesus sagt, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich weiß, in meinem Leben gab es oft so Situationen, wo ich dachte, nee, so kann ich nicht nochmal zu Jesus kommen. So oft an diesem Punkt gewesen, wo ich wusste, das, Viktor, was du tust, das ist falsch, das ist Sünde. Und du kränkst Jesus damit und du lehnst Jesus damit ab. Und trotzdem mache ich das immer wieder. Und dann stehe ich an diesem Punkt und denke, kann ich jetzt nochmal zu Jesus kommen? Wird er nicht irgendwann sagen, es reicht. Es reicht. Ich erwische mich dabei, wie ich das mit meinem Sohn Damien manchmal mache. Weil wenn er was falsch macht, erst habe ich ihm immer beigebracht, er soll bitte Entschuldigung sagen. Ja? Und jetzt sind wir so weit, dass er, wenn er was falsch macht, egal was es ist, Entschuldigung. Und jetzt muss ich ihm erklären, Damien, das reicht nicht aus. Du kannst nicht, wenn ich sage nein, dann kannst du das nicht einfach machen und dann sagen Entschuldigung und dann denkst, und dann passt das wieder. Muss ja irgendwie irgendeine Konsequenz haben. Jesus sagt hierzu, er wird mich nicht abweisen. Er wird mich nicht hinausstoßen. Egal, was ich getan habe. Jesus ist das Brot des Lebens. Und natürlich will er auch alle unsere irdischen Bedürfnisse hören und befriedigen und uns geben. Das ist doch auch klar. Aber das soll nicht meine eigentliche Motivation sein. Versteht ihr? Jesus sagt, folgt mir nicht nach, weil ich eure Krankheiten heilen kann, weil ich euer Leben optimieren kann, weil ich euer Pannenhelfer sein kann, weil ich euer Dekoartikel bin. Deswegen nicht, sondern wegen dem Ewigen. Und wenn ihr wegen dem Ewigen hinter mir her seid und wenn es euch genug ist, einfach nur mich zu haben, dieses Ich Bin, dann werde ich auch, dann gebe ich euch all das andere doch auch gerne. Also warum ist diese Frage mir so wichtig gewesen? Warum, aus welcher Motivation folge ich Jesus nach? Und ich finde diese Frage, und ich weiß nicht, wie du diese Frage für dich beantwortet hast, finde ich aber so wichtig, weil dieser Text und dieses Kapitel uns hier jetzt eine Scheidung zeigt. Er zeigt uns, wo Jesus alles auf eine Karte setzt und sagt, ich bin es, ich bin das Nahrungsmittel. Und dann in den folgenden Versen sagt er, und ihr müsst mich essen. Ja? Wer mein in Vers 53, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohn esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch.
Und dieses Brot, das ich euch gegeben habe, das ist mein Leib. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch der, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der lebt in Ewigkeit. Und weil die Juden nicht diese Motivation hatten, fingen sie an zu murren. Sie ärgerten sich und sie stritten. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht alles sein, dass wir nur diesen Jesus brauchen und dass wir diesen Jesus auch noch essen, dass wir ihn in uns verinnerlichen. Und das Ende vom Lied hier war, dass sie sich so sehr geärgert haben, dass sie gesagt haben, das geht nicht. Das können wir nicht akzeptieren. So kann Jesus das nicht sagen. So radikal geht das nicht. Nur Jesus und ich bin und sonst nichts. Das geht nicht. Und Johannes zeigt ab hier, dass die Leute ihn verlassen haben. Die sind einer nach dem anderen gegangen. Diese Leute, die gestern noch so begeistert waren, die so fanatisch waren und Jesus zu ihrem König machen wollten, wo die gemerkt haben, worum es Jesus eigentlich geht, ja, was der eigentliche Grund ist, da haben sie ihn verlassen. Wollten sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und es ging so weit, dass Jesus dort mit seinen 12 Jüngern übrig bleibt. Alle sind sie gegangen. Und Jesus fragt, und ihr? Wollt ihr nicht auch gehen? Und dann offenbart Petrus seine Motivation, warum er Jesus nachgefolgt ist. Er sagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wir haben erkannt, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Herr bist. Und du bist der Heilige Gottes. Also warum ist diese Frage so wichtig? Weil je nachdem, wie du sie heute beantwortest, wird das vielleicht darüber entscheiden, ob du am Ende noch bei Jesus bist oder nicht. Und so wie dieser Mann in diesem Beispiel eine starke Motivation braucht, um über dieses Seil zu gehen und um sich immer wieder in diese Gefahr zu bringen, in diese Lebensgefahr zu bringen, um das durchzuziehen, um dran zu bleiben. Genauso hängt das von der Beantwortung der Frage, warum folge ich Jesus nach, hängt das davon ab, wo ich am Ende stehen werde, ob ich am Ende noch dabei sein werde oder ob ich Jesus sage, tschüss, weil ich diese irdischen Dinge nicht mehr bekomme, weil Jesus auf einmal das Gebet nicht erhört. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und kommt zu mir, er lädt dich ein. Amen.